die Sie heute in die Bibelstunde zu uns gekommen sind, hier im Zelthaus und droben die Eltern im Mutterhaus bei der Übertragung und unsere Schwestern im Weitblick willkommen heißen und begrüßen. Vielleicht ist heute jemand unter uns, der gar zum allerersten Mal da ist. Das wäre klasse. Herzlich willkommen, alle miteinander. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch aus 1. Timotheus 6, Vers 15 und 16. Dem König aller Könige und Herrn aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, dem sei Ehre und ewige Macht. Vielleicht haben Sie in der vergangenen Woche auch ERF gehört. Und da kam immer als Morgenlied Jesu Name nie verklinget. Das hat mich jeden Tag neu gestärkt und froh gemacht. Und dann dachte ich, das singen wir heute als erstes Lied miteinander. Nummer 297, 1 bis 3. Und den Chorus, den singen wir dann im Anschluss an die dritte Strophe. 297. Vermutlich haben Sie sich heute schon gleich nach dem Mittagessen auf den Weg nach Eidlingen gemacht. Sie sind ein bisschen gestresst und verständlich, wenn Sie müde sind. Das nächste Lied, das ist ein Muntermacher, dass man hungrig wird vom Herzen her. Und wach machen, wissen Sie, innerlich wach, das kann ja eigentlich nur der Heilige Geist. Und so ist das nächste Lied ein Gebet. Brich mir das Lebensbrot, du treuer Herr. 431. Herr Jesus, hab so sehr Dank, dass wir in deinem Namen hier zusammen sein dürfen. Und du hast selbst gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Du lebendiger, du auferstandener Herr, du kennst jeden einzelnen von uns mit Namen. Du weißt von jedem einzelnen, wo er wohnt. Und du weißt, was ihn gerade jetzt in diesem Augenblick bewegt. Herr Jesus, was wir brauchen, jeder Einzelne, ist ein Herz für dein Wort und ein Wort von dir für unser Herz. Sprich du selber mit uns und glätte du alles, was innerlich noch im Aufruhr ist. Amen. Kein einziger Stein gleicht dem anderen. Jeder ist ein Unikat. Auch dieser Tuffstein aus dem Timna-Park in Israel, den ich in meiner Hand halte. Der Tuff ist ein Vulkangestein, verfestigte Vulkanasche. Der Tuff ist feinkörnig und weich. Wetter, Feuer und farbbeständig, also gut für Backöfen und Schornsteine. Weniger gut für Fundamente oder für Brücken. Künstler verwenden ihn sehr gerne für ihre Skulpturen. Der Tuffstein war das Baumaterial des Altertums. Rom und Neapel wurden auf Tuffhügeln mit Tuffbausteinen erbaut. Und die Katakomben sind ins Tuffgestein hineingemeißelt. Der Dom und die Krönungskirche von 31 deutschen Königen in Aachen wurde zu 90% aus handverlesenem Tuffstein aus den Steinbrüchen von Ahr und Mosel erbaut. Der Kölner Dom, Deutschlands beliebtestes Bauwerk, wurde zum großen Teil aus Tuff aus dem Siebengebirge erbaut. Eine Wucht, ein Traum. Ebenfalls das Rathaus in Koblenz und die Klosterkirche von Maria Lach, um nur einige wenige Gebäude zu nennen. Aufgrund der kulturhistorischen Bedeutung wurde Tuff 2011 zum Gestein des Jahres ernannt. Der Tuff spielt in dem kleinen Bericht in Markus 6, Vers 45 bis 52 einem hochkarätigen Juwel gleich, den nur der Evangelist Markus in dieser Präzision aufgeschrieben hat, eine wichtige Rolle. Und diesen wenigen Versen, in denen Jesus vom Anfang bis zum Ende der Handelnde ist, wollen wir heute unsere gesamte Aufmerksamkeit schenken. Ich lese Ihnen diese Verse gleich, sofort. Im Anschluss an die Speisung der 5000 trieb Jesus seine Jünger an, ins Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer nach Bethsaida hinüberzufahren, bis er das Volk entlassen hätte. Nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem See und er war allein an Land. Da sah er, dass sie Not litten beim Rudern, denn der Wind blies ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Als sie ihn auf dem See gehen sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst, und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sofort redete er mit ihnen und sagte, seid getrost, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Dann stieg er zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Und sie staunten über die Maßen und wunderten sich, denn sie waren nicht verständiger geworden bei den Broten, weil ihr Herz verhärtet war. Den ersten Punkt habe ich überschrieben mit Kämpfe in der Nacht. Und das gleich an mehreren Fronten. Jesus hatte sie alle im Blick. Er erkannte die Gefahr für sich und für seine Jünger. Nach der wunderbaren Speisung der 5000, als 12 Körbe mit Brocken und von Brotresten und alle Fischreste aufgesammelt waren, musste Jesus zunächst einen kurzen Kampf mit seinen Jüngern ausfechten. Sie wollten sich partout nicht von der Menschenmenge trennen. Markus schreibt, Jesus bestand sogleich darauf, dass sie ins Boot stiegen und vor ihm her ans andere Ufer, gemeint ist das Westufer vom See Genezareth, nach Bethsaida vorausfahren sollten. Ganz abrupt und ohne Wenn und Aber. Im griechischen Urtext heißt sogar, sofort nötigte, ja trieb und zwang Jesus seine Jünger, dass sie ins Boot stiegen. Da kommt der Ernst raus. Die Kampfsituation am Ufer des See Genezareth im Gebiet östlich der Jordanmündung steht klar zutage. Auf Hebräisch heißt der See Genezareth Hamya Kinneret, See der Harfe Gottes oder Harfensee. Für die Jünger, die alleine auf den See und in die Nacht hinausfuhren, verläuft alles anders als gedacht. Johannes berichtet in Kapitel 6, Vers 14 folgende von einem weiteren Kampf, den Jesus mit der Menschenmenge, die er bewirtet hatte, auszufechten hatte. Keiner hatte verstanden, dass Jesus mehr zu bieten hat, als dass der Magen voll ist, als das irdische Brot, was wir so lebensnotwendig zum Leben brauchen. Vergebung, Friede mit Gott und ewiges Heil. Die satt gewordenen, messianisch begeisterten und auf Wolke 7 schwebenden Männer wollten Jesus tatsächlich sofort, notfalls mit Druck und Zwang ergreifen und zu ihrem Brotkönig küren. Ich denke, dass Jesus seinen Jüngern diese brenzliche Situation ersparen wollte. Sie wären von der Gefühlswoge der Euphorie erfasst und in ein falsches Fahrwasser weg von Jesus getrieben worden. Und dagegen hilft nur eins, eine radikale Trennung, und zwar sofort. Die Bemerkung in Matthäus 14, Vers 22, bis er das Volk zum Gehen bewegt oder weggeschickt hatte, zeigt, welche Mühe es Jesus gekostet hat, das Volk zum Heimgehen zu bewegen und sich selbst vom Volk zu trennen. Mancher Zuhörer mag denken, wie kann man nur so intolerant sein? Hätte Jesus damit nicht eine gerechte Welt schaffen können? Jesus entweicht rechtzeitig auf einen Berg in das öde Hügelland des Golan, übrigens auch Tuffsteingebirge. In dem Wirrwarr der Stimmen und dem Andrang der Erwartungen, die sich wie eine dunkle Last auf ihn legen, flüchtet sich Jesus zum Vater. Der Kampf in dieser Nacht war nicht geringer als der in der Versuchungsgeschichte. Lukas berichtet darüber in Kapitel 4, Vers 5 bis 8, wie der Teufel Jesus auf einen Berg entrückte und ihm in einem einzigen Augenblick die vollständige Weltherrschaft mit ihrer Herrlichkeit, ihrem Glanz und ihrem Genuss anbot. Im Urtext steht für Welt, Ökumene. Die Bibel bezeichnet damit die ungöttliche, irdische, sterbenskranke und vergängliche Welt, über die der Teufel seit dem Sündenfall seine Herrschaft ausübt. Jesus Christus, der Fürst des Lebens, lässt sich von dieser Scheinherrlichkeit, die der Feind ihm da vorgaukelt, die ihn aus der Spur des Vaters treiben und ihm Golgatha ersparen würde, nicht blenden. Das Gespräch mit dem Vater war der Schutzraum und der Zufluchtsort, wo er aufatmen konnte und den Willen des Vaters erfuhr. Jesus Christus bleibt seinem Auftrag treu. Als unschuldiges Opferlamm, das die Sünde der Welt auf sich nimmt, wird er die Werke des Teufels zerstören. So, nicht anders. Und diese Welt überwinden. Das allein ist die Grundlage für Gottes unvergängliches und ewiges Reich. Und währenddem Jesus betet ganz allein auf einem Berg am Golan, befinden sich die Jünger allein mitten auf dem See. Und dabei bin ich beim zweiten Punkt. Stürme in der Nacht. Das wird plastisch und greifbar in den Worten. Er sah, dass sie Not litten und sich quälten beim Rudern, denn der Wind blies ihnen entgegen. Eine Notiz von Dr. Meyer ist mir wichtig. Er vermerkt, dass dieser kleine Bericht in Markus 6 keine gekürzte Wiedergabe von Matthäus 14 ist, sondern ein eigenständiges Erleben. Jesus sieht ihre Not. Er sieht, wie sie Not litten und mit aller Kraft gegen die Wellen ankämpften. Jesus sieht. Er sieht, wie einem der Wind ins Gesicht peitscht, wenn zum Beispiel die Krankheit anhält, wenn nichts besser wird. Oder die Zeit der Arbeitslosigkeit oder die Pflege der alten Eltern sich Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat, über Jahre hinzieht. Er sieht, wie geballte Ladungen von Hass und Ablehnung den einen Menschen treffen, nur weil er zu Jesus gehört und nicht die Meinung aller übernimmt. Und. Jesus sieht. Der Herr sieht, wie seine Jünger sich abquälen und wie es ohne ihn kein Vorwärtskommen gibt. Zu seiner Zeit, immer rechtzeitig, kommt Jesus zu seinen Jüngern. Er kommt nicht in der ersten Nachtwache, in der vierten, zwischen 3 und 6 Uhr, früh am Morgen. In Israel beginnt der Tag, der Abend um 18 Uhr. Das heißt, sie sind etwa 9 Stunden unterwegs. Für eine kleine Strecke. Und wenn man im Sturm drin ist, dann ist eine Sekunde schon eine halbe Ewigkeit. Und vielleicht haben Sie in Ihrer Angst auch mal gedacht, wo ist Jesus jetzt? Er ist es doch, der uns in den Sturm hineingeschickt hat. Hat er uns etwa ganz vergessen? Ja, als Jesus kommt, ist die Nacht wirklich beinahe zu Ende. Und da heißt es, Jesus geht auf dem See. Aus Psalm 77, Vers 20 und Hiob 9, Vers 8, auch aus Jesaja 43, Vers 16 wird deutlich, dass nur Gott allein das tun kann. Dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser. Doch niemand sah deine Spur. Im Hiob-Buch heißt es, er geht auf den Wogen des Wassers. Hat mich so froh gemacht. Die Wogen dürfen ihn nicht ersäufen. Er geht über den Wogen des Wassers. Und wenn jetzt Jesus auf dem See geht, dann bedeutet das, er ist Gott. So wie damals bei Mose, als Gott die Fluten des Roten Meeres geteilt und ihnen eine trockene Straße gebahnt hat. Das kann nur Gott. Dr. Meyer schreibt, dass man hier nicht von einem Naturwunder, sondern besser von einem Offenbarungswunder sprechen sollte. Das Offenbarungswunder offenbart die Gottheit Jesu, den Schöpfer des Universums. Jesus geht, den Gesetzen der Schwerkraft enthoben, in verklärter Gestalt auf dem Wasser. Das Geschehen sprengt die Grenzen des menschlichen Verstandes. Fritz Rienecker schreibt, es ist, als wäre die Scheidewand zwischen dieser Welt und jener Unsichtbaren für einen Augenblick gefallen. Was hier geschah, war wie ein vorzeitiges Aufleuchten der verklärten Herrlichkeit des Herrn Jesus. Jesus kam so nahe an das Boot heran, dass ihn ausnahmslos alle sehen konnten. In ihrem Innern bricht ein neuer Sturm los. Ich denke, dass Jesus vor ihnen hergehen und ihnen einen Weg durch die Wogen bahnen wollte, damit sie sicher ans Ziel kommen. Und jetzt hat es den Anschein, als wollte Jesus tatsächlich an ihnen vorübergehen. Warum vermittelt Jesus den Anschein, als wollte er vorbeigehen, wo er doch ihre Not sieht? Ich glaube, dass Jesus sehnsüchtig darauf gewartet hat, dass sie sich in ihrer Not an ihn wenden und ihn um Hilfe anrufen würden. Und nichts, nichts dergleichen geschieht. Die einzige Reaktion, die die Jesus von Seiten seiner Jünger erhält, ist, dass sie in ihrer Panik glauben, jetzt spielt auch noch unser Verstand verrückt. Wir sehen ein Gespenst. Und nicht nur einer allein, sondern jeder Einzelne für sich. In ihrem Innern wogt und tobt es. Jesus ist für sie schlichtweg nicht real. Die Jünger rechnen mit allem, mit Gespenstern, mit Halluzinationen, mit Einbildungen, mit Geistern, mit einem Spuk. Nur nicht mit Jesus. Ich bin gar nicht so weit von den Jüngern weg. Ich kann genauso reagieren. Die Jünger schreien, aber sie schreien nicht nach ihm. Und da hat es mich so gepackt, dass der Evangelist Markus sich nochmal wiederholt und schreibt, sie sahen ihn alle und erschraken. Und im nächsten Moment, aber sofort, redete er mit ihnen und sagte, und dabei ergeht, und das ist mein dritter Punkt, das göttliche Machtwort. In den Aufruhr der Elemente, in ihren inneren Sturm, in ihren Schrecken hinein, ertönt die vertraute Stimme: Mut, ich bin, habt keine Angst. Nur Gott allein kann angesichts der Furcht und der Todesnot so sprechen. Es ist genau wie bei der Witwe in Nain, als Jesus auf den Sarg zugeht. Da lag ihr einziger Sohn, den man zum Friedhof trug, und Jesus spricht zu der Frau: Weine nicht. So kann nur Gott reden. Und hier ist es das Mut, ich bin, habt keine Angst. Die wörtliche Übersetzung klingt im Gegensatz zu dem vertrauten Dreiklang, den Sie vermutlich aus der Lutherbibel im Ohr haben, etwas holprig und unverständlich. Ich lese Ihnen einfach mal die verschiedenen Übersetzungen, die tun einem richtig gut. Luther und Schlachter übersetzen: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Elberfelder: Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Hoffnung für alle überträgt: Habt keine Angst, ich bin es doch. Fürchtet euch nicht. In der guten Nachricht lautet der Vers fast Mut: Ich bin's, fürchtet euch nicht. In der Neuer Genfer Übersetzung liest sich Jesu Zuspruch so: Erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und die wörtliche Übersetzung: Mut, ich bin, habt keine Angst, ist das göttlich gebieterische Ich bin. Es ist der göttliche Hoheitsanspruch, mit dem sich der lebendige Gott am brennenden Dornbusch dem Mose zum allerersten Mal mit seinem Namen offenbarte: Ich bin, der ich bin. Darin ist der hebräische Gottesnamen Jahwe enthalten. In Johannes 8, Vers 58 hatte Jesus seine Widersacher mit seinem "Ehe Abraham war, bin ich" provoziert. sollten sie doch, wenn sie es können, das Gegenteil beweisen. 30-mal offenbart sich Jesus im Neuen Testament als der Ich Bin. Insbesondere in seinen 7 Ich Bin-Worten im Johannesevangelium. Die könnten wir doch zusammentragen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und da sagt Jesus noch, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der gute Hirte. Gell, und das, was danach kommt, ist ja auch nochmal toll, dass er sein Leben für seine Schafe lässt oder dass wer an ihn glaubt und von dem Brot isst, nimmer hungert. Es ist gewaltig, was da drin steht. Ja, wir sind noch gar nicht am Ende. Bitte? Ich bin die Tür. Ich sag's einfach, dass alle hören. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Haben wir alle? Das ist in der Offenbarung. Der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Er sagt auch mal in Johannes 8, ich bin Gottes Sohn. Ich habe mir jetzt angewöhnt in meiner Bibel, wenn Jesus sagt, ich bin, mir das zu unterstreichen. Und es ist zum Staunen, wie oft das kommt. Ich bin noch längst nicht bei 30. Jedes Ich-Bin-Wort ist ein Offenbarungswort, ein göttliches Offenbarungswort, mit dem Christus um unser Vertrauen wirbt. Und mir ist aufgefallen, Jesus Christus, er spricht immer in der Gegenwart, nie in der Vergangenheit. Das tun wir Menschen, wie zum Beispiel früher. Ja, da war ich jünger, flotter, hübscher. Da ging alles leichter und schneller. Aber jetzt, das ist Fakt. Und Jesus als Gott ist immer gleich mächtig. Seine Macht, sein Können erschöpfen sich nie. Nie muss er sagen, ich war. Ich habe bei einem Ausleger gelesen, der Himmel kennt keine Rückspiegel und auch keine Kristallkugeln. Unser Ich bin Gott sinniert nie, eines Tages werde ich sein. Christus ist alle Macht über alle Mächte und Gewalten im Himmel und auf Erden gegeben, für immer und ewig. Daran ändert sich nichts. Er ist Gott und bleibt Gott, der Ewige, der Unveränderliche. Jesus Christus, gestern und heute und in Ewigkeit derselbe. Und aus der Mitte des Sturms ruft der unerschütterliche Jesus Mut. Ich bin's, habt keine Angst. Martin Buber übersetzt so fein mit Ich bin's. Bin für ich bin da. Ich bin da, wo du bist. Mitten in der Lebensgefahr, in der Bedrohung, wenn der Boden unter den Füßen wankt und weicht oder auch wenn die Erde bebt. In das größte Chaos hinein spricht er sein göttliches Machtwort. Ich bin da, da wo du bist. Dies gilt wirklich für jede Nacht und für jeden Sturm. Auch auf der onkologischen Abteilung ist er da. Und auf der letzten Wegstrecke, wenn die Kraft zu Ende geht, gilt sein: Ich bin da, da wo du bist. Wie ihr Sturm auch heißen mag, Überforderung, Erfolg oder Misserfolg, Intensivstation, Sitzungssaal, Scheidung, Missbrauch, eine anstehende Operation, Schuldenberg, Gerichtsverhandlung, Gefängniszelle, Vergesslichkeit, Depression, Albtraum oder Kreissaal. Jesus Christus kommt und spricht: Mut, ich bin, habt keine Angst, ich bin da, wo du bist. Vor dem vierten Punkt passt das Lied: Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt. Da singen wir alle drei Strophen. Wir sind beim vierten Punkt. Kein Happy End. Und doch voll Zuversicht und Trost. Und dazu lese ich nochmals die beiden letzten Verse. Dann stieg er, Jesus, zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Und sie staunten über die Maßen und wunderten sich, denn sie waren nicht verständiger geworden bei den Broten, weil ihr Herz verhärtet war. Es verwundert, dass Markus dieses einzigartige Ereignis, das zugleich eine zweite Sturmstillung ist, so knapp beendet. Und mit der Diagnose, dass ihr Herz verhärtet ist, das steht im Grundtext, das hat mich fast umgehauen, ihr Herz war gefühllos, oder verhärtet wie Tuffstein. Noch immer haben die Jünger nicht erfasst, wer Jesus ist. Hab ich's erfasst? An drei Stellen, jeweils dort, wo es um die vertraute Mahlgemeinschaft geht, spricht Jesus seine Jünger auf ihr gefühlloses und zu Tuffstein verhärtetes Herz, das nicht auf Gottes Wollen und Wirken eingeht, an. Hier zum ersten Mal in Markus 6, Vers 52 und dann finden Sie es wieder in Kapitel 8, Vers 17 nach der Speisung der 4000 und ihrer Misere, dass sie vergessen hatten, Brot mitzunehmen. Und da hätten sie doch spätestens begreifen können, dass Jesus immer und überall gegenwärtig ist und wirkt. Doch das Wunder öffnet ihre Herzen nicht für Gott. Und stattdessen muss Jesus sie vorwurfsvoll tadeln und fragen: Erkennt ihr noch immer nicht? Versteht ihr noch nicht? Habt ihr immer noch euer Herz verhärtet? Dr. Meyer sagt, die Jünger haben ihr Herz gegenüber Jesus selber hart gemacht, sodass keine göttliche Erkenntnis in sie eindringen konnte. Ein verhärtetes Herz ist eine ernste Angelegenheit. Wohl bemerkt, das ist mein Trost. Kein verstocktes Herz. Ein verstocktes Herz, das gleicht einer verkalkten Kaffeemaschine. Und wenn die verkalkt ist, dann qualmt's und pufft's und dampft's und rauscht's
nur noch, aber es geht nichts mehr durch. Oder eine Arterie, wenn die zu ist, ganz zu ist, gell? Ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt, das ist das Nächste. Aber es ist ein Tuffsteinherz. Und das hat mich froh gemacht. Das erstickt zwar auch den Glauben und das trübt auch die geistliche Wahrnehmungsfähigkeit und das hört an Jesus vorbei. Ich lese so oft Bibelworte. Ich kenne die. Ich lese dran vorbei. Ich weiß nachher nicht mehr, was ich gelesen habe. Vorbeigelesen. Vorbeigehört. Es ist das Unverständnis der Jünger, an dem der Herr Jesus durchgehend leidet. Der Markus hat das an verschiedenen Stellen aufgeführt. Da könnte man eine extra Bibelstunde drüber halten. Und auch bei den Gegnern ist es, wo Jesus an ihrem Unverständnis leidet, das auch im Markus-Evangelium wiederholt genannt wird. Es ist das gleiche Leiden, wie es der Mose hatte oder der Jesaja, der Jeremia und der Hesekiel. Und beim Sahaja heißt sogar noch, sie haben nicht nur ein verstocktes Herz, sie haben so hart gemacht wie einen Diamanten. Da geht nichts mehr durch, da geht nichts mehr ran, da prallt alles ab. Unwillkürlich stellt sich die Frage, stehen die Jünger etwa doch auf der gleichen Stufe wie die Gegner von Jesus? Denn das harte, das uneinsichtige, das festgefahrene Herz, das ist ja Fakt. Ich bin so froh, dass der Jesus bei seinen Jüngern diese Gefahr offen anspricht und sie korrigiert. Was kann man doch alles von Jesus gehört haben und wissen über ihn und mit ihm erlebt haben und trotzdem fehlt das Verständnis für ihn. Den einzigen Schutzfaktor sehe ich in der vertraut gelebten Gemeinschaft mit Jesus und in der immer neu wiederkehrenden Bitte um das Wirken des Heiligen Geistes an meinem Herzen, damit er mich verändern kann. Oder so wie es der Paulus sagt, damit ich ihn erkenne und die Kraft seiner Auferstehung. In Markus 16, Vers 14 erwähnt Markus das wie Tuffstein verhärtete Herz zum dritten Mal. An Ostern, da wird's offenbar, als der auferstandene Jesus ganz unvermittelt in die Mitte seiner Jünger tritt und sie mit dem vertrauten Friede sei mit euch grüßt. Der Lukas schildert auf anschauliche Weise in Kapitel 24, 36 bis 43 die Reaktion der Jünger. Sie waren starr vor Schreck. Sie meinten, einen Geist zu sehen. Und statt Geist könnte man auch Gespenst übersetzen. Genau wie in jener Nacht, als Jesus auf den Wellen des See Genezareth zu ihnen kam. Ich habe gelesen, dass man die Verfassung der Jünger auch mit durcheinander oder durcheinander geschüttelt, aufgerührt, in Verwirrung gebracht sein wiedergeben könnte. Und Jesus fragt sie, warum seid ihr so erschrocken? Und wie kommt's, dass solche Zweifel in euch aufsteigen? Und in Markus 16, Vers 14 heißt's, er schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Die Apostel halten sich angesichts der Auferstehungsbotschaft und im Angesicht des Auferstandenen wie Ungläubige. Und dann schildert der Lukas, wie der Jesus seine verwirrten und aufgewühlten Jünger aufrichtet. Schaut euch meine Hände und meine Füße an. Ich bin es wirklich. Ich bin da. Das ist ungeheuer tröstlich. Und weiter befiehlt der Herr, berührt mich und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und Füße, die Wundmale. Und dass sie vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Das ist der durchschlagende Beweis, dass der Auferstandene kein Geist, kein Spuk, keine Einbildung ist. Und jetzt wissen Sie es genau, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und es macht so unglaublich froh, dass der auferstandene Christus in die verzwicktesten Lagen hinein, als der immer noch größere und überlegene, als der Ich Bin, höchstpersönlich zu seinen Jüngern kommt. Und wie gut, dass er der Spezialist für gefühllose und wie ein Tuffstein verhärtetes Herz, aber auch für kalte, verschmutzte und tote Herzen ist. Sie und ich, wir brauchen seine Behandlung. Etwas Besseres kann uns gar nicht passieren. Sonst bin ich am Schluss nur noch rechtgläubig, orthodox. Und das bedeutet erstarrt. Das ist die Gefahr bei jeder Erweckung und das ist auch die Gefahr für jedes geistliche Leben. Die größte Ermutigung sehe ich darin, dass sich nach der dritten Korrektur nahtlos der apostolische Auftrag zur Weltmission anschließt und dass Jesus denen, die so viel auswendig wussten und doch so wenig verstanden, das Verständnis öffnet, sodass sie die Schrift verstehen konnten. Statt eröffnete ihnen das Verständnis, könnte man zugespitzter übersetzen, eröffnete ihnen den Verstand, die Denkfähigkeit. Der Heilige Geist wirkt an ihrem Tuffsteinherzen, auch bei ihnen und bei mir. Und aus Johannes 2, Vers 22 und 23 erfahren wir, dass die Jünger nach der Auferstehung erkannten, der reine und heilige Leib von Jesus wurde durch den Tod am Kreuz abgebrochen. Da wurde die Erlösung vollbracht. Und dieser Leib war der Tempel gewesen, den der Vater ihm für sein Leben als Menschensohn in Niedrigkeit bereitet hatte. Und jetzt stand am dritten Tag der Auferstandene, der verherrlichte Menschensohn. Und doch noch verhüllt, der allein Unsterblichkeit hat vor ihnen. Und als solcher wird er wiederkommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Und der Gipfel ist, was der Paulus in die Gemeinde in Korinth, in 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 schreibt, denkt also daran, dass ihr Gottes Bauwerk und sein Tempel seid, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott richten. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Christus selbst ist das Fundament, der Grund und Eckstein, an dem sich das ganze Gebäude ausrichtet, der es trägt und der es zusammenhält. Und jeder einzelne Jünger ist ein Unikat, ein lebendiger Stein. Sie und ich, wir sind handverlesen und mit dem Blut Jesu teuer erkauft. Jeder ein Heiligtum für Gott. Das gilt für immer und ewig. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, das nicht von Menschenhand gemacht ist, das ewig ist im Himmel. Dagegen verblassen die schönsten und beliebtesten Tuffbauwerke unserer vergänglichen Welt. Ich glaube, dass wir einmal aus dem Danken und Staunen nicht mehr herauskommen werden, wenn wir sehen und erkennen dürfen, was er aus unserem Leben gemacht hat. Diese Verse aus Markus 6 sind für mich eine nicht auszuschöpfende Fundgrube von Ermutigung, Trost, Zuversicht und Freude, und es leuchtet auch viel Herrlichkeit auf. Festhalten möchte ich und Ihnen und mir weitergeben, an jedem Tag, in jedem Kampf, in jedem Sturm und in jeder Nacht gilt: Mut, ich bin, habt keine Angst. Ich bin da, da wo du bist, denn Christus lebt in mir. Herr Jesus, und dafür möchte ich dir so herzlich danken. Und dass du am Werk bist, bei jedem Einzelnen, und dass du mit jedem Einzelnen mitgehst in sein Zuhause, auf seine stürmische See, und dass überall gilt: Ich bin da, da wo du bist. Amen. Heute ist noch eine ganze Reihe zum Bekanntgeben. In der kommenden Woche, da findet von der lebendigen Gemeinde veranstaltet in der Festhalle in Altdorf um 20 Uhr eine Abendbibelschule statt. Da liegen draußen Flyer auf, eine wunderbare Sache. Vom Dienstag, da fängt es an. Und dann am Mittwoch, da findet wieder der Mittwochkreis mit Schwester Barbara unten im Sonnenberg, Mutterhaus in der Sonnenbergstraße 23, statt, und am Mittwoch mit der Winterzeit um 19.30 Uhr. Jeder ist dazu eingeladen, jeder darf da kommen. Und am Freitagabend, da findet im evangelischen Gemeindehaus in Eitlingen um 19.30 Uhr ein praxisnaher Vortrag zu dem aktuellen Thema Demenz, der langsame Abschied, mit dem Theologen, Pastoraltherapeuten und Buchautor Hans Arvid Wilberg statt. Und da können Sie anschließend in einer kleinen Fragerunde bei einem Snack mit Getränken sich noch austauschen. Der Eintritt ist frei. Und noch eine kleine Vorschau, damit Sie nicht umsonst sich auf den Weg machen: Am 24.11., dem Ewigkeitssonntag, entfällt die Bibelstunde. Da feiern wir Schwestern unseren Mutterhaustag. Herzlich einladen darf ich Sie auf nächsten Sonntag zur Bibelstunde. Und jetzt hat Herr Zutrell, der Helmut, im Blick auf die Tagung noch eine wichtige Ansage.
Hallo zusammen. Und mir ist sehr bekannt und sehr bewusst, dass ich der Einzige bin, der jetzt noch zwischen dem Kaffee und... Bitte? So besser? Okay. Mir ist sehr bekannt, dass ich der Einzige bin, der jetzt noch zwischen dem Kaffee und Ihnen steht. Deshalb werde ich mich sehr kurz fassen. Was ich habe, ist, ich möchte Sie auch einladen. Was Sie vielleicht schon gesehen haben, ist die Einladung. Es geht um den 6. Januar 2014 in der Liederhalle. Bevor ich Sie dazu einlade, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin der Helmut. Ich habe mit den Kindern hier in den Kindermusicals oft mitgearbeitet, wenn wir dann in die großen Hallen gegangen sind, Stadthalle, Sindelfingen oder auch die Liederhalle. Und die Liederhalle ist das, um was es jetzt geht. Es geht, wenn Sie das Programm mal zur Hand nehmen, um 13.30 Uhr findet ein kleines Anspiel statt. Und dieses kleine Anspiel, das wollen wir, da geht es um den Apostel Paulus, wie er in Athen, dem Areopag, vorgeführt wird. Jetzt können Sie sich vorstellen, der Apostel Paulus ist ja da nicht alleine, sondern der braucht da schon eine kleine Menschenmenge da drum. Und wenn Sie möchten, dann können Sie da ein bisschen Bühnenerfahrung mitmachen. Also, wir brauchen Brüder und Schwestern, Väter und Mütter mit ihren Kindern. Groß, klein, auch Babys, kein Problem. Alte und Junge, Opa und Oma, Tante und Onkel. Kinder und Babys, habe ich schon gesagt, Katzen und Hunde. Das mit den Katzen und Hunden, wir hatten tatsächlich mal einen Hund auf der Bühne. Also wenn Sie einen Hund haben und der Sie davon abhält, bringen Sie mit. Wir machen das. Was müssen Sie machen? Sie müssen, wenn Sie möchten, können Sie Schauspieler, wenn Sie möchten. Wenn Sie nicht, dann einfach so ein etwas altertümliches Gewand anziehen und mitkommen auf die Bühne. Ich führe Sie dann, das ist überhaupt kein Problem. Und wer sich jetzt heute nach so einem Überfall nicht entscheiden kann oder möchte, der darf jetzt noch mal 7-mal schlafen drüber. Nächsten Sonntag werde ich dann wieder hier sein und Ihnen dann nähere Informationen geben, wie wir uns treffen, wo wir uns treffen, denn das müssen wir dann schon einmal proben und dann werden wir zusammen das Ganze am 6. Januar dann aufführen. Wer sich berufen fühlt, mag kommen, ich würde mich freuen und jetzt zum Kaffee. So, danke. Ich bin noch hier, wenn Sie möchten, nach der Bibelstunde hier.
Klasse. Und jetzt vielen Dank, Schwester Hildegard, und den Posaunen fürs Begleiten. Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich würde so gern mit Ihnen noch ein Lied singen. Jesus ist immer noch größer. Nummer 300. Auf Wiedersehen.